Heute ist der letzte Sonntag in diesem Jahr. Es ist so, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und es ist sicher gut, wenn wir dann auch schon in die Zukunft blicken. Wir haben oft am ersten Sonntag im Jahr über die Jahreslosung gepredigt. Wir haben jetzt das aber so besprochen, dass das nicht am nächsten Sonntag ist, sondern schon heute. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welches die neue Jahreslosung für das Jahr 2010 ist. Schon nachgeschaut? Johannes 14, Vers 1, der Beginn der sogenannten Abschiedsrede Jesu. Wir hatten nicht nur diesen einen Vers lesen, es ist schwierig, da irgendwo abzugrenzen, sagen bis da, man sollte eigentlich die ganze Abschiedsrede gleich lesen, das wäre ein bisschen lang. Ich werde die ersten 18 Verse lesen, aus Johannes 14, von 1 bis 18. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht so glaubt, um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Das ist also dieser erste Teil aus der sogenannten Abschiedsrede. Das Thema unverzagt in ein neues Jahr, weil wir Jesus kennen. Und ich habe folgende Schwerpunkte dazu. Erstens, unverzagt, weil wir an Jesus glauben. Und dann, unverzagt, weil Jesus wiederkommt. Und unverzagt, weil Jesus uns nicht allein lässt. Vor einem Neubeginn gibt es viele offene Fragen. Offene Fragen, die manchmal mit Zweifel verbunden sind. Was wird das Neue bringen? So stellt sich auch immer diese Frage vor dem Jahresbeginn. Was wird uns das neue Jahr bringen? Werden wir böse Überraschungen erleben? Oder vielleicht auch Gutes? Das sind Ungewissheiten, die uns manchmal das Leben schwer machen wollen. Natürlich, Die Finanzkrise haben wir so mehr oder weniger überwunden, könnte man auf jeden Fall denken, obwohl manche ja noch an den Folgen leiden. Die Schweinegrippe scheint auch allmählich nachzulassen, sich zu beruhigen. Und doch, was ist das Nächste, das auf uns zukommt? Sicher nicht das Letzte gewesen. Nun, vor ähnlichen Fragen standen damals sicher auch die Jünger bei dieser sogenannten Abschiedsrede. Jesus hatte ihnen immer wieder erklärt und sagt, ich muss sterben. Ich bin zwar der Messias, aber ich muss sterben. Und Jesus hatte die Jünger vorbereitet. Und jetzt wusste er, jetzt ist es soweit und ich werde von euch gehen. Natürlich ist es verständlich, wenn die Jünger in so einer Situation sich sehr unsicher fühlten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Petrus Jesus soeben auch verleugnet hatte oder dass Jesus zumindest angekündigt hatte, dass er ihn verleugnen würde. Dass Petrus da unsicher war, das kann man sich ja gut vorstellen, die anderen auch. Was ist mit unserem Messias, wenn jetzt doch die Menge gar nicht an ihn glaubt, wenn sie ihn sogar töten werden? Und was ist mit uns wenigen, die wir noch glauben? Was ist mit dem Werk Jesu? Wird nicht alles verloren sein? Jesus sagt, nein. Mein Tod ist nicht ein Zeichen einer Niederlage, sondern ein Zeichen des Sieges. Des Sieges über Teufel und Sünde und über Tod. Und die Auferstehung Jesu ist die Bestätigung dafür. Jesus wird seine Jünger nicht allein lassen. Und mit dieser Zuversicht erfüllt er sie jetzt und möchte sie ermutigen. Erstens, unverzagt, weil wir an Jesus glauben. Jesus sagt hier in Vers 1, euer Herz sei nicht bestürzt. So die Übersetzung hier. Ihr glaubt an Gott, oder andersherum könnte man auch übersetzen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Nun, der eigentliche Grund, nicht bestürzt zu sein, nicht verzagt zu sein, ist der Glaube an Jesus. Nun, wenn der Glaube so zentral und so wichtig ist, dann müssen wir fragen, warum? Und es geht nicht nur um den Glauben, es geht um den Inhalt des Glaubens, der ganz zentral ist. Nicht wie man heute oft sagt, Hauptsache man glaubt, sondern hier ganz konkret, es geht um den Inhalt des Glaubens. Worum geht es denn? Was ist der Inhalt? Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass sie an Gott und an ihn glauben sollen. Oder man kann den Text eben auch so verstehen, dass sie bis jetzt zwar an Gott geglaubt haben, das sollen sie auch weiter tun, aber auch konkret an ihn sollen sie glauben. Nun, warum? Weil Jesus immer wieder den Juden versucht hat, klarzumachen, dass man an den Gott der Bibel nur dann wirklich glauben kann, wenn man an seinen Gesandten Jesus Christus glaubt. Und dass es zu diesem Gott keinen Weg geht, außer Jesus Weg gibt. So sagt Jesus in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und vorher in Kapitel 5 am Schluss, in den Versen 45 und 46, hat Jesus gesagt, nicht ich werde euch am Schluss verurteilen. Ihr hofft auf Mose, aber Mose wird euch verdammen. Warum? Weil Mose auf mich hinweist und ihr nicht an mich glauben wollt. Und wenn ihr nicht an mich glaubt, glaubt ihr auch nicht Mose. Das heißt mit anderen Worten, man glaubt das Alte Testament nur dann richtig, wenn man auch an Jesus glaubt. Das hat Jesus damit in aller Deutlichkeit gesagt. Na, wer ist denn dieser Jesus, der das von sich behauptet? Nun, da müssen wir zurückblicken, Kapitel 1 in Johannes. In den ersten drei Versen heißt es, am Anfang war das Wort. und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und durch dasselbe ist alles geschaffen, was geschaffen worden ist. Jesus ist dieses Wort, ist Gott. Und durch ihn ist die ganze Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer des Weltalls, ist Gott gleich. Das kommt damit sehr deutlich zum Ausdruck. Und noch mehr. Jesus sagt in Johannes 8, in Vers 58, bevor Abraham war, oder wurde, heißt es genau, bin ich. Die Juden wollten ihn steinigen, als er das sagte, weil er sich damit mit Gott gleichstellt. Und auch die Ich-Bin-Worte zeigen seine Göttlichkeit, bringen seine Göttlichkeit zum Ausdruck. Jesus sagt damit, ich habe schon mit Abraham gesprochen. Als Jahwe im Alten Testament dem Abraham erschien, war es Jesus. Und er hat mit Abraham über das kommende Heil gesprochen. Und nun ist er gekommen, all diese Verheißungen zu erfüllen. Gott wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, heißt es in Johannes 1, Vers 14. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und zu Recht erhebt er den Anspruch, dass die Juden an ihn als den Messias glauben sollen, weil es nur durch ihn Versöhnung mit Gott gibt und ewiges Leben. Am Schluss hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Das ganze Erlösungswerk ist vollbracht. Und Paulus betont, dass es keinen Vermittler gibt zwischen Gott und den Menschen, als der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Das ist der einzige Vermittler, den es je gegeben hat. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nun, man überlegt heute ja, ob Allah der gleiche Gott ist wie der Gott der Bibel, Mohammed und wie sie alle heißen. Nun, darüber kann man streiten. Aber selbst wenn es der gleiche Gott wäre, gibt es zu diesem Gott nur einen Weg. Das ist Jesus. Und das ist die Anerkennung Jesu Christi. Das ist der Glaube an Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes. Und das gilt auch für die Juden. Das hat Jesus ganz klar gesagt. Auch für euch gibt es nur einen Weg. Ich habe da in einem Buch gelesen, diesem neuen Buch zitiert, dass ein Jude gesagt hat, ja, das gilt für die Christen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass so Gott nur einen Weg gibt zum Vater. Die Juden sind ja schon beim Vater. Sie brauchen diesen Weg nicht mehr. Jesus sieht das anders, Paulus auch. Es gibt nur einen Weg. Das ist, dass wir an Jesus glauben. Und deswegen schreibt Johannes am Schluss vom Kapitel 20 im Johannesevangelium Vers 31, Jesus hat zwar noch viele andere Zeichen getan, die ich nicht aufgeschrieben habe, aber ich habe hier einige aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben an ihn ewiges Leben habt, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist die Voraussetzung dafür, ewiges Leben zu haben. Wie steht es mit uns? Haben wir diesen Glauben? Ist deine, ist meine Sündenschuld vergeben? Können wir sagen, was in Johannes 1, Vers 16 steht, durch ihn, durch das Fleisch gewordene Wort Gottes, empfingen wir alle Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Das heißt Vergebung der Sünden, heißt ewiges Leben, heißt Friede mit Gott. Die Sündenschuld ist weggetan. Gott sei Dank, dass wir diese Gewissheit haben dürfen durch Jesus. Das heißt Glauben an Jesus. Und deswegen sagt Jesus, glaubt an Gott, aber glaubt auch an mich. Erst dann könnt ihr auch richtig an Gott glauben. Ich und der Vater sind eins. Wir gehören zusammen. Wenn wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind, Vergebung empfangen haben, dann können wir still werden. Und nur dann können wir wirklich still werden, unverzagt in die Zukunft wissen, ohne zu wissen, was wirklich auf uns zukommt. Und doch wissen wir, was uns auf uns zukommt. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt. Und auch darüber lässt Jesus uns nicht im Ungewissen. Unverzagt, weil Jesus wiederkommt. Im Vers 2 lesen wir hier, Johannes 14, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nun, Jesus tröstet seine Jünger. Auch wenn er sich scheinbar von ihnen trennen muss, dann wird er doch bei ihnen sein. Und vor allem wird er wiederkommen. Jesus bringt sogar die Notwendigkeit seines Abschieds zum Ausdruck und sagt, ich muss zum Vater gehen und ich werde euch dort eine Stätte vorbereiten. Nun wie, warum? Ist der Himmel nicht schon längst bereit? Warum muss Jesus dort eine Stätte vorbereiten? Ich glaube nicht, dass er jetzt dort als Baumeister arbeitet, um uns diese Wohnungen vorzubereiten. Die sind sicher bereit. Im Griechischen steht hier das Wort Monä. Das heißt eigentlich Bleibe. Viele Bleibestätten. Das gleiche Wort erscheint in Vers 23 nochmals, wenn Jesus sagt, und wenn jemand an mich glaubt, zu dem werden der Vater und ich kommen und werden eine Bleibe bei ihm machen. Jetzt schon bei uns. Das gleiche Wort. Warum sagt Jesus, ich werde dort eine Stätte vorbereiten? Ich denke, dass zwei Aspekte damit zum Ausdruck kommen. Erstens, Jesus musste, wie es der Hebräerbrief sagt, die Himmel durchschreiten mit seinem eigenen Blut, um uns mit Gott zu versöhnen. Und deswegen sagt der Hebräerbrief in Kapitel 7, Vers 26, denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns heilig, sündlos, unbeflecht, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden. Und Kapitel 8 ergänzt in den ersten zwei Versen, die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich zur Rechten Gottes gesetzt, zur Rechten des Thrones der Majestät gesetzt hat, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Jesus sitzt zur Rechten Gottes als unser Anwalt, als unser Erlöser. Und zweitens zeigt Jesus, dass er zum Himmel hinauffahren musste, bevor der Heilige Geist ausgegossen werden konnte. Und der Heilige Geist ist die Voraussetzung, dass Menschen überhaupt zum Glauben kommen können. Der Geist überzeugt Menschen von ihren Sünden und überzeugt sie, dass Jesus allein der Heiland der Welt ist. Das war die Voraussetzung. So ist Jesus jetzt zu Rechten Gottes und durch den Geist wirkt er und bereitet die Gemeinde vor auf seine Wiederkunft. Und Jesus wird als Sieger wiederkommen. Er sagt, ich habe überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnisse, aber ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, so etwa wörtlich, Luther übersetzt Angst, aber seid guten Mutes, habt Courage, kann man sagen. Habt Courage, denn ich habe die Welt überwunden. Und in der Offenbarung lesen wir immer wieder und immer wieder, wer überwindet, dem werde ich geben. Zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus kommt als Sieger wieder. Und deswegen hat er gesagt, ich werde euch für kurze Zeit allein lassen, aber ich komme wieder und ich werde euch in der Zwischenzeit auch nicht verwaist zurücklassen. Und deswegen komme ich zum dritten Punkt, unverzagt, weil Jesus uns nicht allein lässt. In Vers 18 sagt Jesus, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Jesus sendet seinen Geist als Stellvertreter und deswegen sollen wir unverzagt sein. Er sagt, ihr werdet Bedrängnisse haben. Was sind Bedrängnisse? Bedrängnisse sind zum Beispiel Anfechtungen, die wir erleben. Können aber auch Verfolgungen sein. Kann Verachtung sein, die wir erleben als Christen. Kann der Hass der Welt sein. Das alles gehört dazu, spricht Jesus an. Und trotzdem sagt er in Johannes 14, Vers 27, und das gilt genauso, Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid nicht furchtsam. Euer Herz werde nicht bestürzt. Da wird der Vers 1 wiederholt, in Vers 27. Luther sagt, euer Herz erschrecke nicht. Nun, gibt es sowas, dass Christen nie bestürzt sind? Vielleicht gut, darüber nachzudenken, was es heißt. Das griechische Wort hier, das hier gebraucht wird, heißt tarasso. Und es wird auch von Jesus gebraucht oder Bezug auf Jesus. Auch er war bestürzt. Und warum sagt er dann, euer Herz sei nicht bestürzt? So heißt es von Jesus in Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Das gleiche Wort. Meine Seele ist jetzt bestürzt. Und was soll ich noch sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Also Jesus war schier verzweifelt über seine Situation. Damit ist offenbar seine Gefühlswelt gemeint. Seine Psyche wird hier angesprochen, seine Seele. Und später heißt es im nächsten Kapitel, Kapitel 13, Vers 31, demnach wurde Jesus im Geist bestürzt und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, überliefern. Jesus regte sich offenbar auf. Auch über Ungerechtigkeit konnte sich Jesus aufregen. Und das bleibt uns Christen auch nicht erspart. Also Jesus war nicht im Herzen bestürzt, aber in der Seele und im Geist. Und das bleibt uns Christen auch nicht erspart. Das lesen wir auch immer wieder in den Psalmen. Zum Beispiel in Psalm 42, Vers 7. Mein Gott, bestürzt ist meine Seele in mir. Nun, warum spricht Jesus nun denn vom Herzen? Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Seid nicht bestürzt in euren Herzen. Was ist der Unterschied? Nun, das Herz ist nach der Bibel der Kern der menschlichen Persönlichkeit. Sitz für das Denken, den Willen und die Gefühle. Im Herzen wohnt entweder der Glaube oder der Unglaube. Das heißt, wie unser Herz ist, so sind wir. Und durch das Herz wird unsere ganze Persönlichkeit geprägt. Und vor allem, wenn dort der Glaube wohnt, der Glaube an Jesus als den Schöpfer und den Erlöser, dann wird das unsere Grundhaltung sein im Leben. Verstehen wir? Es gibt Situationen im Leben von Christen, wo sie schier verzweifeln. Ist nicht ausgeschlossen. Wo wir uns fragen, warum Gott? Jesus hat es auch erlebt. Und trotzdem sagt er, seid nicht verzagt, bestürzt, lasst euch nicht bestürzen. Das Wort wird übrigens auch gebraucht in Bezug auf die Wasser, auf das Erbrausen der Wasser. Unser Herz soll in stürmischen Zeiten fest verwurzelt sein in Jesus Christus. Wie das auch bei dem Psalmisten der Fall war, so lesen wir im Psalm 46 von 2 bis 6. Psalm 46 von 2 bis 6. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken. Muss man sich mal vorstellen. Die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Des Stromes Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, früh am Morgen. Und Jesus verspricht uns hier noch viel mehr, seinen Beistand, den er uns senden wird, den Geist der Wahrheit, der ihn vertreten wird. Und durch ihn haben wir den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das heißt, mit unserem kleinen Verstand können wir diesen Frieden gar nicht verstehen. Und trotzdem ist er Wirklichkeit in unseren Herzen, weil Jesus da ist. Nun, mit Jesus können wir unverzagt sein, weil er sein eigenes Leben nicht verschont hat für uns. Und Paulus sagt, wie wird er uns da nicht alles schenken? Weil er uns schon seinen Sohn Jesus gesandt hat, Gott, und Jesus für uns sterben ließ. Wie wird er uns mit ihm da nicht alles schenken, was wir nötig haben? Auch wenn wir manches nicht verstehen und wenn wir manchmal schier verzweifeln, kann unser Herz doch befestigt werden im Glauben an Jesus, der nicht nur gesagt hat, ich werde wiederkommen, sondern der auch gesagt hat, ich werde euch nicht allein zurücklassen. Fasse kurz zusammen. Jesus ist einzigartig, wirklich absolut einzigartig. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Und ohne diesen Jesus gibt es kein Heil für die Menschheit. Ohne den Glauben und die Anerkennung Jesu gibt es keine Erlösung, keine Vergebung der Sünden. Und deswegen ist das überhaupt die allerwichtigste Botschaft in der Weltgeschichte, dass Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist und am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Durch den Glauben an ihn dürfen wir getrost sein, auch in schwierigen Zeiten. Wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Er hat es gesagt, ich bereite dort Wohnungen für euch vor. Eine Stätte bei Gott in der ewigen Herrlichkeit. Aber bis dann, bis ich wiederkomme, werde ich auch bei euch sein. Seid unverzagt in euren Herzen oder wie es hier heißt in der Übersetzung, euer Herz werde nicht bestürzt. Unsere Seele mag bestürzt werden, unser Geist auch, wie es im Leben Jesu der Fall war. Aber unser Herz hat feste Wurzeln Jesus und wir sind trotzdem fest gegründet, auch wenn wir manchmal schier verzweifeln. Und Gott möge uns immer wieder diesen Trost und diese Gewissheit geben, dass er zu seinem Ziel kommen wird. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Zusage, diesen Mutzuspruch, den du uns gegeben hast. Und ich bitte dich jetzt besonders für die leidenden Menschen, die Not sind, Herr, dass du sie tröstest, dass du sie stärkst, dass du ihnen nahe bist. Ich bitte dich für diejenigen, die über ihre Sünden verzweifeln, dass du ihnen die volle Vergebung zukommen lässt und die Gewissheit, dass du ihnen vergeben hast. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns begleitest ins neue Jahr, in der Gewissheit, dass wir deine Diener sind und dass du mit uns gehst. Herzlichen Dank, Herr Jesus. Amen.